Hallo und schönen guten Tag zusammen zu einer sportlichen Sonderfolge unseres Podcasts RZ Insight. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Doch wer sind wir eigentlich? Mein Name ist Lukas Erbelding, ich bin Digitalreporter bei der Rhein-Zeitung und hier im Studio kann ich einen Experten begrüßen, der sich im heimischen Sportgeschehen ganz gut auskennt. Moritz Hanappel, einer unserer Sportreporter, ursprünglich aus dem Westerwald stammend, aber auch darüber hinaus gut informiert. Moritz, es ist mir eine Ehre, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Lukas. Ich freue mich unheimlich, hier heute mit dir zu sitzen und zusammen über das Sportgeschehen in unserer Region zu berichten. Jetzt hast du mich als Experte angekündigt. Ja, ob ich das im Endeffekt auch halten kann, werden wir sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ein bisschen genauer in die Tiefen des Fußballs unseres Verbreitungsgebiets einzusteigen.
Ja, also fußballerisch hast du einiges voraus, wenn man uns mal vergleicht, muss man ganz ehrlich sagen, kommen wir auch noch später zu. Deswegen den Stempel-Experte, den habe ich jetzt mal aufgedrückt und damit musst du klarkommen. Um was wird es in dieser Folge eigentlich gehen? Es geht heute klassisch fußballerisch zu. Wir befinden uns in der Winterpause und werden uns eine Liga anschauen, die unser Verbreitungsgebiet eigentlich komplett abdeckt. Wir sprechen über die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Blicken auf die Hinrunde zurück, schauen aber auch ein bisschen voraus und gehen der Frage nach, was sich in der Winterpause so bei den Vereinen getan hat. Es sind ja insgesamt 6 Teams aus unserem Verbreitungsgebiet. SC Idar-Oberstein, Eisbachtaler Sportfreunde, FC Karbach, FV Engers sowie Rot-Weiß und TuS Koblenz. Tabellarisch werden wir da von unten nach oben vorgehen und ja, Moritz, ich würde sagen, wollen gar nicht lang fackeln, sondern direkt loslegen im Tabellenkeller. Und da sind wir beim SC Idar-Oberstein direkt gelandet. Platz 15 stehen die Idarer aktuell von 18 Mannschaften, also in der Abstiegszone oder in der Nähe der Abstiegszone. SC Idar letztes Jahr souverän Meister geworden in der Verbandsliga. Jetzt sieht es etwas anders aus. Und direkt eine Frage an dich, da du ja auch höherklassig spielst, beziehungsweise auch Regionalliga gespielt hast unter anderem. Wenn man aus der Verbandsliga oder Rheinlandliga, je nachdem, wo wir unterwegs sind, in die Oberliga aufsteigt, was sind da so die größten Herausforderungen? Wie äußert sich denn dieser Sprung in die fünfthöchste Spielklasse in Deutschland?
Ja, ich muss schon sagen, das ist schon ein ordentlicher Satz dazwischen, einen ordentlichen Schritt. Die einzelnen Aufsteiger, die kämpfen alle gegen den Abstieg, wollen alle in der Klasse bleiben, das ist das vorrangige Ziel. Und man muss einfach sagen, man befindet sich da schon an der Schwelle zum Halbprofitum. Manche Mannschaften wollen da vielleicht auch schon von Profitum sprechen, gerade in einer Liga höher, in der Regionalliga. Und ja, man sieht Unterschiede zum Beispiel in der physischen Voraussetzung. Also wir haben da schon viele Athleten oder ich nenne sie jetzt mal Vollathleten und viele Spieler auch, die eine große Erfahrung mitbringen. Und das ist dann schon so ein bisschen der Unterschied zu den Klassen darunter. Zusätzlich stoßen dann auch viele Mannschaften, die dieses Abenteuer, was sie dann oftmals betiteln, wagen, die stoßen da schon an die finanziellen Grenzen auch, weil da auch Mannschaften dabei sind, die finanziell und in der Infrastruktur da vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind. Von daher muss man einfach sagen, das ist schon ein ordentlicher Satz, den man da gehen muss.
Ja, und da ist der SCI da natürlich auch direkt betroffen als Tabellen 15. aktuell. Danke für deine Einschätzung und als kleinen Bonus haben wir uns mal die Expertise von unserem Reporter aus dem Kreis Birkenfeld reingeholt, Sascha Nicolai, der ist ganz nah am SCI da dran und er hat uns mal erzählt, wie die Runde bei den Idarern bisher so gelaufen ist und welche Chancen er ihnen im Kampf um den Klassenhalt so einräumt.
Ganz klar, der SC Idar-Oberstein wird bis zum Saisonende gegen den Abstieg spielen. Aber obwohl die Oberliga See rau ist, ist der SC auf Kurs. Wenn jetzt Saisonschluss wäre, dann hätten die Idarer als Viertletzte die Klasse gehalten. Und nichts anderes war von Anfang an das Ziel des Aufsteigers. Und wenn es trotzdem nicht klappt mit dem Klassenerhalt, dann wird der SC einen neuen Anlauf nehmen in der Verbandsliga. Die Weichen für die Zukunft stellt der Verein gerade. Kapitän Flavius Botiserio hat seinen Vertrag um satte 3 Jahre verlängert. In der kommenden Saison wird er auf jeden Fall wieder von Meistertrainer Tomasz Kakala angeleitet. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit seinem Coach um eine weitere Saison ausgeweitet. Und dabei spielt es keine Rolle, ob der SC in der Verbandsliga oder in der Oberliga spielen wird. Aber die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht, dass es die Oberliga sein wird.
Ja, danke auch an Sascha für die Einschätzung. Was den SC Idar Oberstein angeht, da gibt es noch zwei Personalien, die durchaus interessant sind, unter anderem zwei Personalien. Einerseits hat Torjäger Florian Zimmer seinen Vertrag verlängert beim SC Idar, hat 16 Tore geschossen, ist der zweitbeste Torschütze in der Oberliga aktuell. Also ja, auf jeden Fall eine Art Lebensversicherung. Und das Transferfenster war ja geöffnet, hat auch ordentlich gezogen. Beim SC Idar Oberstein ist nun Kevin Kraus dazugekommen als neue Verpflichtung. Ehemaliger Profi, letzte Saison noch beim 1. FC Kaiserslautern aktiv. Also das ist schon ein Ausrufezeichen, oder Moritz?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können so transparent sein, dass wir uns hier gerade zwei Tage nach dem sogenannten Deadline Day befinden. Und da hat der SC Idar Oberstein natürlich nochmal einen ordentlichen Kracher geholt. Alleine mit der Erfahrung und mit der Größe hinten und ja, generell mit der Zweikampfstärke, da haben die sich in einem sehr, sehr hohen Regal bedient. Wir von der Zeitung haben ja da vielleicht auch sogar einen kleinen Anteil daran.
Gegebenenfalls, ja.
Ja, unser Reporter, den Sie eben gehört haben, Sascha Nicolai, hat ja damals den Kevin Kraus in den Zuschauerrängen in Morlautern bei einem Spiel vom SC Idar gesehen. Hat danach in einer seiner Kolumnen, die sehr empfehlenswert sind, da würde ich euch einen kleinen Hinweis geben, das kann man immer sehr gut lesen, die sogenannte Nachspielzeit von Sascha Nicolai. Und da hat er auch mal gesagt, dass man da vielleicht ja mal nett nachfragen kann. Und aus dem Hirngespinst, wie er es selbst genannt hat, ist dann jetzt dieser Coup geworden, den man auch so betiteln muss. Und Kevin Kraus, da haben sie mal nett nachgefragt, so hat er Sascha Nicolai das auch erwähnt. Und ja, dann haben sie sich da wirklich sehr verstärkt und können da, denke ich, auf einen sehr, sehr guten Spieler bauen in der Verteidigung.
Ja, so kann das manchmal gehen, dass auch die Rheinzeitung bzw. die Nahezeitung als Lokalausgabe in dem Fall auch in irgendeiner Form mitbeteiligt ist. Ist ja durchaus bemerkenswert. Ab 8. März wird es ernst für den SC Idar Oberstein. Dann geht die Rückrunde weiter und zwar mit einem Gastspiel beim FC Karbach. Stichwort, es wird ernst. Das gilt im Prinzip auch für unseren nächsten Verein, den wir jetzt uns vornehmen. Und Moritz, da muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Wir sprechen von den Eisbachtaler Sportfreunden, die auch aufgestiegen sind aus der Rheinlandliga. Und die kennst du eigentlich ganz gut. Warum ist das so und wie haben sich die Eisbachtaler denn bisher so geschlagen?
Ja, in dem Fall kann man, denke ich, auf jeden Fall von einem Experten in meiner Person reden.
Ja, definitiv.
Ich bin damals im ältesten Jahrgang C-Jugend zu den Eisbachtaler Sportfreunden gewechselt, habe dort meine komplette Jugend dann bis zu U19 verbracht, habe auch meine ersten Seniorenjahre da gespielt. Damals Rheinland-Liga haben wir gespielt, 2017 und 2018 leider knapp in der Aufstiegsrunde, unter anderem auch gegen den SC Idar Oberstein gescheitert. Dann bin ich zur Saison 2018-19 dann zum TSV Steinbach in die Regionalliga gewechselt, hatte dann dort mal mich versucht in zwei Etagen höher. Das hat dann nicht ganz so funktioniert und bin dann auch irgendwann auch wieder zurückgekommen, und zwar im Januar 2020 bin ich wieder zurückgekehrt zu den Sportfreunden Eisbachtal mit einer kleinen Zwischenstation noch, da kommen wir später auch noch zu. Und ja, dann hatten wir in der Oberliga gespielt, dann meistens in den zweigeteilten Runden noch während Corona mit Auf- und Abstiegsrunde. Dann haben wir uns immer in der Abstiegsrunde befunden, haben da aber relativ souverän auch den Klassenerhalt geschafft und dann sind wir aber vor zwei Jahren abgestiegen. Immer gute Spiele gemacht, immer viel Lob bekommen von den Gegnern, immer sehr schön Fußball gespielt meiner Meinung nach. Leider haben dann am Ende ein bisschen die Punkte gefehlt. Ja, dann sind wir abgestiegen in die Rheinland-Liga, letztes Jahr dann relativ souverän auch wieder aufgestiegen, obwohl es am Ende auch ein bisschen knapp wurde, aber im Endeffekt hatten wir es dann auch verdient. Ja, und da muss man sagen, mittlerweile die Eisbachtaler stehen nach der Hinrunde auf Tabellenrang 13, 21 Punkte, also da ist auf jeden Fall alles drin, die sind absolut im Soll, das hört man auch immer wieder aus der Mannschaft. Der Kern der Mannschaft ist eigentlich zusammengeblieben. Man kann eigentlich sagen, so zwei wichtige Säulen sind da weggebrochen. Das ist einmal der Lukas Tuchscherer, der in der Rheinland-Liga der Topscorer war bei uns in der Aufstiegssaison. Und dann meine Wenigkeit, wenn man mich als Stütze nennen will.
Das lassen wir mal so durchgehen. Ja.
Sagen wir mal, ein erfahrener Spieler, der da weggebrochen ist. Mhm. Und haben zwei gestandene Oberligaspieler dazu bekommen in Jonathan Kapp vom FV Engers und Jerome Tsai, Der ist aus dem Hessenland gekommen, vom Rot-Weiß Hadamar. Die spielen auch auf derselben Ebene, also in der Hessenliga. Das ist auch ein bisschen der Weg. Beide haben Vergangenheit in der Eisbachtaler Jugend und das ist auch der Weg, den die Eisbachtaler gehen und auch gehen müssen. So ganz große Namen wie ein Kevin Kraus ist aufgrund des Einzugsgebiets und auch vielleicht wegen den finanziellen Voraussetzungen nicht möglich. Und dementsprechend, ja, setzt man da viel auf die eigene Jugend. Man sieht es auch jetzt, 7 neue Spieler sind hochgekommen aus der A-Jugend, wurden integriert in den Kader. Und wie ich eben schon gesagt habe, wichtig war vor allen Dingen, dass der Kern der Mannschaft zusammengeblieben ist. Und da sind viele Spieler dabei, die auch schon die Jahre in der Oberliga mitgespielt haben, die die Luft in der Oberliga kennen, die auch wissen, worauf es ankommt. Von daher sehe ich die eigentlich sehr gut wappnet für die Rückrunde und hoffe natürlich, hoffe ich natürlich, dass sie drin bleiben.
Ja, also die Meinung, die kannst du dir auf jeden Fall gönnen. Hast es angesprochen, es wird viel auf eigenen Nachwuchs gesetzt. Ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für einen Winterneuzugang, den die Eisbachtaler jetzt einheimsen konnten. Raoul Pettag ist zurückgekehrt, stammt aus dem Rhein-Lahn-Kreis, ist in der Eisbachtaler Jugend groß geworden, hat dann bei Bayer Leverkusen in der Jugend gespielt, ist jetzt zurückgekehrt. Also vielleicht kein Kevin Kraus, aber auch auf jeden Fall eine gute Verstärkung, oder?
Für die Mannschaft ist es auf jeden Fall eine sehr gute Verstärkung. Im Laufe der Hinrunde kam auch noch ein ehemaliger Jugendspieler von Hannover 2 zurück, Louis Hesse. Damals habe ich zusammen mit ihm auch gespielt in der Oberliga-Zeit. Da ist er als A-Jugendlicher schon zu uns gestoßen, hat da super Spiele gemacht. Danach ist er dann natürlich als vollwertiges Mitglied nach der Jugend hochgekommen und ja, war eine der tragenden Säulen, das muss man auch so sagen, hat sich ins Rampenlicht gespielt, hat auch seinen Schritt versucht, dann ein bisschen mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt, aber man muss ehrlich sagen, der hat schon sehr viel Qualität auch mit zurückgebracht und hat sich auch direkt sehr gut eingefunden.
Schauen wir mal, wie es dann weitergeht, auch für die Eisbachtaler. Wenn wir zum nächsten Verein kommen, zum FC Karbach, die in der Tabelle ein Stückchen weiter oben stehen, Platz 9, 24 Punkte, also 3 mehr als Eisbachtal. Bei den Hunsrückern hat sich in der Winterpause, aber auch außerhalb des Platzes ein bisschen was getan. Stichwort FC Emmelshausen-Karbach. Moritz, kannst du uns da ein bisschen auf Stand bringen, was da im Vorderhunsrück passiert ist in der Winterpause?
Einige werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Es ist zur Fusion gekommen zwischen Emmelshausen und Karbach. Wir haben Anfang, Mitte November erstmals darüber berichtet und müssen sagen, ja, unser Kollege Michael Bongard hat so formuliert, neue Zeitrechnung im Fußball Hunsrück. Das ist einfach so. Wir haben einmal den Oberligisten Karbach, der seit 2015 in der Oberliga spielt, und den Bezirksligisten Emmelshausen, der seit 1973 sogar überkreislich aktiv ist.
Ja, langjähriger Traditionsverein im Prinzip im überkreislichen Bereich, genau.
Ja, ja, und die beiden bündeln jetzt die Kräfte, so nannten es auch die Vorstandsvorsitzenden von beiden Vereinen. Es ist Zeit, um die Kräfte zu bündeln. Es gibt jetzt ab dem 1.7. im Spielbetrieb den FC Emmelshausen-Karbach. Die beiden Fußballabteilungen werden ausgegliedert, werden zu einem neuen Verein zusammengefügt, und die Gründe sind erklärt worden von beiden Vorsitzenden. Wir befinden uns in einer schweren Zeit für Amateurfußballer. Es gibt immer weniger Ehrenamtler, es gibt immer weniger Jugendspieler in vielen Vereinen, dementsprechend auch weniger Sponsoren, weil es vermutlich nicht mehr so attraktiv ist. Ja, um den Verbleib der beiden Seniorenteams zu wahren, war es nun an der Zeit, die Kräfte zu bündeln. Die Mitglieder beider Vereine haben ein relativ deutliches Jahr. Also in Karbach waren es 65-1 Stimmen, in Emmelshausen 53-11 und 5 Enthaltungen. Mit 82% ergibt das immer noch einen sehr großen Zuspruch. Und dann wurde am 5. Januar diesen Jahres offiziell der neue FC Emmelshausen Karbach gegründet.
Ja, sehr gut. Und auch in der neuen Saison will man natürlich mit der ersten Mannschaft in der Oberliga antreten. Da sieht es ja aktuell ganz gut aus, zumal ja hinzukommt, das wollte ich eben noch sagen, wenn es gut läuft, hast du ja nur 3 Absteiger in der Oberliga. Ja, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wer in der Regionalliga absteigt von den Südwestvereinen bzw. Vereinen aus dem Rheinland, aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Da sieht es gut aus, dass niemand runterkommt, entsprechend möglicherweise oder wahrscheinlich nur 3 Absteiger, und das spielt dann eigentlich allen Vereinen, die da unten stehen, gewissermaßen in die Karten. Klar, Man darf sich nicht darauf ausruhen, das ist ganz logisch. Aber man muss jetzt auch keine, ich sag mal, Wunderdinge vollbringen, um da in der Liga zu bleiben. Das war in den letzten Jahren ja auch ein bisschen anders. Ich erinnere mich an Cosmos Koblenz, die letzte Saison in der Oberliga in der Rückrunde sehr viele Punkte geholt haben. Aber es gab dann so viele Absteiger, dass es trotzdem knapp nicht gereicht hat. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Die Karbacher, wie gesagt, am 8. März, ich habe es schon erwähnt, Heimspiel gegen Ida, wird dann auch ja, durchaus richtungsweisend.
Ja, um da kurz vielleicht nochmal einzuhaken, die beiden Vereine, über die wir jetzt reden oder eben geredet haben, der FC Blau-Weiß-Karbach und der FV Engers, in der Tabelle sind es Tabellennachbarn. Beide Mannschaften haben jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand, die Karbacher treffen noch auf Eisbachtal in einem Nachholspiel. Man muss sagen, beide Mannschaften, also Karbach und auch Engers, hatten in der letzten Saison arge Probleme auch, waren lange mit im Abstiegskampf drin. Diese Saison sieht etwas besser aus, auch wenn sie noch weiterhin die Augen nach unten richten müssen. War Karbach aber zum Beispiel nie schlechter als Platz 10, habe ich eben nochmal nachgeschaut. Und mit einem Nachholspiel gegen Eisbachtal können sie sogar noch auf Platz 7 springen. Und dann kann man, denke ich, von einer ordentlichen bis guten, vielleicht sogar sehr guten Hinrunde sprechen.
Zum FV Engers kommen wir jetzt quasi. Die stehen ja etwas vor Karbach. Da gab es halt auch, ich sag mal, außerhalb des Platzes bzw. auf der Trainerbank personelle Neuigkeiten. Was ja beim FV Engers, kann man sagen, nicht alltäglich ist.
Ja, genau. Trainer Sascha Watzlawick wird am Ende der Saison aufhören, nach dann 13 Jahren im Verein. Ja, war 13 Jahre eigentlich das Gesicht des Vereins. Der Name Watzlawick ist eng verknüpft mit den Erfolgen, die die Engerser in den letzten Jahren auch eingeheimst haben. Man muss nur drauf schauen, er hat sie von der Bezirksliga in die Oberliga geführt, dazu noch zu zwei Rheinland-Pokal-Titel und
dann auch DFB-Pokal-Auftritte. Ne?
DFB-Pokal auch gegen die Freunde vom VfL Bochum, genau, zum Beispiel. Genau. Ja. Auch mit dieser Saison, wie gesagt, sie haben sich auch letzte Saison etwas schwer getan, hatten viel mit Verletzungspech zu kämpfen, auch in dieser Hinserie. Und dahingehend hat sich Trainer Sascha Watzlawick auch bei uns geäußert und hat gemeint, dass mit den Voraussetzungen eine gute Hinserie gespielt worden ist, obwohl es am Anfang einen durchwachsenen Start gab. Aber was dann wahrscheinlich auch zurückzuführen ist auf die verletzten Misere und die Mannschaft, die sich dann erst noch finden musste.
Genau, der Nachfolger von Sascha Watzlawick steht übrigens schon fest. Da hatten wir ja auch schon drüber berichtet. Der wird dann ab Sommer übernehmen und das ist der Julian Veit vom Ahrweiler BC. Vorher geht es natürlich um die aktuelle Saison, auch beim FV Engers. Und der FVE startet etwas früher in die Rückrunde in der Oberliga. Gastspiel beim FK Pirmasens, das ist natürlich direkt ein schwieriges Bonbon. Aber andererseits, der FVE ist immer für eine Überraschung gut. Das hat man in der Saison schon gesehen. Man denkt da unter anderem an das 2:1 kurz vor der Winterpause beim 1. FC Kaiserslautern 2, der ja ein Torverhältnis aus dem Himmel hat, also sehr offensiv stark. Aber da hat Engers die 3 Punkte geholt. Haben auch zu Beginn der Saison bei der TuS unter anderem gewonnen, bei der TuS Koblenz. Also Engers ist auch immer für eine Überraschung gut.
Ja, richtig. Du hast die Überraschung angesprochen. Man hat auch ein bisschen was Negatives in der Hinserie gefunden. Sie mussten sehr lange auf den ersten Heimpunkt warten. Erst am 10. Spieltag nach 5 teilweise ja deftigen Niederlagen auch konnten sie den ersten Heimpunkt feiern. Man sieht aber trotzdem, sie stehen trotzdem noch gut da. Auch jetzt in der Vorbereitung hat man gefühlte Neuzugänge dazu bekommen. Sie wurden aufgezählt von Trainer Watzlawick, Goran Naric, Hasan Kesikci, Serkan Götzscher, Safet Husic, Gabriel Müller und Yannick Stoffels. Das sind auch Leistungsträger dabei, die nun wieder als Rückkehrer aus Verletzungen kommen und da, denke ich, die Qualität in der Mannschaft nochmal ein bisschen heben können. Auch für den FV Engers gilt, Blick nach hinten nicht vergessen und die Voraussetzung mit den Rückkehrern scheint eine recht gute zu sein.
Trotzdem, Blick nach oben ist jetzt auch für uns auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Denn,
sehr gut hergeleitet.
Ja, das lag quasi auf dem Elfmeterpunkt, wenn man so will. Wir schauen jetzt mal in höhere Tabellengefilde und zwar zu den beiden Koblenzer Vereinen. Quasi zum Abschluss unserer Folge hier. Da geht es einerseits um Rot-Weiß Koblenz und andererseits um die TuS Koblenz. Wir machen erstmal mit Rot-Weiß weiter. Und das ist ein weiterer Ex-Club von dir, kennst du ja auch noch ein bisschen, den einen oder anderen wirst du sicherlich noch kennen aus dem Rot-Weiß-Umfeld. Wie ist denn bei Ihnen so die Runde bisher gelaufen? Wie ist da so dein Eindruck gewesen?
Ja, man kann ja fast das Gefühl bekommen, dass ich hier von Verein zu Verein gewandert bin.
Ja.
Ja, ich habe es damals nach meiner Zeit in Steinbach nach dem Jahr auch nochmal da in der Regionalliga versucht. Ein halbes Jahr war ich bei Rot-Weiß Koblenz. Damals, muss man wohl so sagen, ein überraschender Aufstieg und vielleicht muss man auch sagen, ging es vielleicht ein bisschen zu schnell für den Verein. Außenrum die Infrastruktur musste mitwachsen, ist... Ja, es war alles sehr, sehr schwierig. Man ist in neue Gefilde gekommen, auch für den kompletten Verein. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren wird vorangetrieben. Also auch außerhalb des Platzes muss man sagen, dass der Verein sehr, sehr am Wachsen ist. Man merkt es jetzt. Letztes Jahr kam der Spatenstich zum sogenannten Rot-Weiß Campus. Neue Plätze für den Verein, für die Jugend. Die Jugend soll ein größeres Fundament bekommen und dann auch ein größeres Fundament darstellen für den kompletten Verein. Man hat letztes Jahr schon eine sehr solide Saison gespielt. Nach dem größeren Umbruch in diesem Jahr war es ein bisschen anders. In diesem Jahr konnte man 9 wichtige Spieler halten. Einen großen Kern, der geblieben ist, das war auch Trainer Fatih Çift, den ich auch von damals noch kenne, sehr, sehr wichtig. Da kann man natürlich dann mit diesem Fundament oder mit dieser Basis an Spielern ja die Ideen dann auch weiterentwickeln. Ja, man merkt es auch jetzt in der Winterpause. Beide Vereine, also sowohl Rot-Weiß Koblenz als auch die TuS Koblenz, versuchen keine Schnellschüsse auf dem Transfermarkt, versuchen keine, nicht unbedingt externe Spieler unbedingt dazu zu bekommen, sondern wählen da auch mit Bedacht und das ist, denke ich, auch eine gute Voraussetzung und wichtig in der Liga, um dieses Fundament, was man nun nach und nach aufbauen möchte, auch gut aufbaut und stabil aufbaut. Mit dem 6. Platz nach der Hinrunde können die sicherlich zufrieden sein. Man wird wahrscheinlich den Blick auch gerne nach oben richten wollen und wird auch oben dran bleiben wollen. Man wird sehen, wie es jetzt weiterläuft. Ich denke vor allen Dingen vorne 2 Spieler, Oriyama und Chadjay, müssen da gesund bleiben. Das wurde auch immer wieder betont. Man hat jetzt nichts in der Offensive dazu bekommen, aber wie gesagt, der Grundstein stimmt und da kann man sicherlich drauf aufbauen. Und im Sommer sind trotzdem noch einige dazugekommen und die werden natürlich immer mehr eingegliedert. Und ich denke, Spiel um Spiel hilft, um dort besser zu werden.
Ja, Konstanz ist da unterm Strich vielleicht auch so ein bisschen das Stichwort. Spiegelt sich auch in der Trainerposition dann wieder bei Rot-Weiß, wo Fatih Çift ja schon im Dezember bekannt gegeben hat, dass er dem Verein erhalten bleibt.
Ja, ich denke, das war auch für ihn ein wichtiger Schritt, dass jetzt auch diese Rahmenbedingungen immer besser werden und dass man da auf jeden Fall auch sehr gut arbeiten kann und auch in der Zukunft sehr gut arbeiten wird. Und da ist wahrscheinlich auch der sportliche Leiter Chris Noll nochmal herauszuheben. Ja, wir haben es damals in einem Text mal, unser Kollege Klaus Reimann hat es beschrieben, wahrscheinlich die große Antriebsfeder im Verein. Ich habe es selber mitbekommen, da kann man nur den Hut vorziehen. Was dieser Mann für den Verein leistet, ist die gute Seele des Vereins und bringt den Verein da hinter den Kulissen auf jeden Fall voran. Und er und Fatih Çift zusammen im Duo ist, denke ich, was sehr Gutes, was Rot-Weiß Koblenz da passieren konnte und weiterhin passieren wird.
Und am 1. März, da gehen wir jetzt ein bisschen von der Oberliga selbst weg. Am 1. März, da kommt es direkt zu einem Kracher, zu einem Pokalkracher für Rot-Weiß, aber auch für den Stadtrivalen TuS Koblenz, denn da steht das Viertelfinale an im Rheinland-Pokal gegen die TuS im Stadion Oberwert. Da wird sicherlich einiges los sein. Jetzt ist die Überleitung fast schon geschafft zu unserem letzten Verein, also eben zur TuS, die eine, ich würde mal sagen, interessante Hinrunde gespielt hat. Einige Highlights, insbesondere in den ersten Spielen, beziehungsweise in der Anfangsphase der Saison, beziehungsweise ein Highlight, das war natürlich der DFB-Pokalauftritt gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Vor ausverkaufter Hütte im Stadion Oberwert hat man sich nur knapp mit 0:1 geschlagen gegen müssen. War eine starke Leistung. In der Liga anfangs so ein bisschen geschwächelt, aber dann hinten raus umso stärker zurückgekommen. Kann man das so sagen?
da habe ich nichts gegen einzuwenden. Also ich war selber auch bei dem großen Highlight da vor Ort im Stadion, habe mir das Pokalspiel angeschaut. Man muss natürlich sagen, der VfL Wolfsburg hatte da nicht so einen guten Tag, aber man,
das stimmt, ja.
Man musste eigentlich damit rechnen, wenn der VfL da ein bisschen an Tempo verschärft, dass es dann keinen anderen Sieger geben kann als den VfL Wolfsburg. Man muss dem Erstligisten erstmal so Paroli bieten, wie es die TuS Koblenz getan hat. Mhm. Die Spieler haben alles auf dem Feld gelassen, haben sehr gut gefightet, und wenn man da vielleicht mal einen Ausgleich macht oder vielleicht auch selbst in Führung geht, dann kann so ein Spiel natürlich ganz anders laufen. Also sie haben sich sehr gut aus der Affäre gezogen. Das Stadion war voll. Von daher konnte man da, glaube ich, von einem gelungenen Tag sprechen. Ja, und genauso gelungen ist sehr wahrscheinlich auch die Hinrunde, die momentan mit dem Platz 4 dastehen, 46 Punkte, ein Punkt Rückstand auf die zweite Mannschaft von Kaiserslautern auf den Relegationsplatz. Ganz nach vorne zum TSV Schott Mainz sind es dann 5 Punkte. Ich denke, jeder TuS-Fan wird auf jeden Fall von dem direkten Wiederaufstieg träumen. Ob das Ziel ist, offiziell wurde es, glaube ich, nie so ausgesprochen, aber ich gehe auch stark davon aus, dass im Hintergrund oder beziehungsweise im Hinterkopf auf jeden Fall dieser Traum auch bei den Verantwortlichen besteht. Wichtig, auch was ich eben gesagt habe, es ist jetzt Zeit, ein Fundament aufzubauen. Das hat die TuS auch diese Saison schon geschafft. Die Achse aus Michael Zadach, Daniel von der Bracke, Damir Krigic, André Mandt oder Dylan Ismail ist auf jeden Fall da geblieben, gehören auch mittlerweile weiterhin zu den führenden Kräften in der Mannschaft, sind auch die Kommandos geben. Ich war sogar bei 2 Trainingseinheiten vor Ort, also da sieht man schon, das sind die Kommandos auf dem Feld geben. Und Michael Stahl hat es bei uns auch gesagt, er war schon überrascht, dass es so früh oder früher als erwartet auf einem guten Level mit der Mannschaft war, weil man muss schon sagen, da sind auch viele neue Spieler dazugekommen, da muss man erstmal ein Gebilde bilden, das haben sie gemacht, man hört aus der Mannschaft heraus, dass die Chemie zwischen den Spielern stimmt. Michael Stahl soll ein sehr, sehr akribischer Trainer sein. Ich habe da natürlich auch einen Spieler, der aus einem engen Freundeskreis kommt und da ein bisschen immer was erzählt. Und ja, der findet es sehr, sehr gut, wie es da momentan läuft. Die sind auf einem sehr, sehr guten Weg, hört man aus der Mannschaft raus. Von daher denke ich, dass man gespannt sein kann, was es in der Rückrunde noch so gibt. Also ich denke ganz klar, bei der TuS geht der Blick auf jeden Fall nach oben.
Genau. Ja, wie gesagt, Platz 2 ist ja nicht sonderlich weit entfernt. Klar, der erste, die Mainzer, die werden möglicherweise schon ein bisschen davongezogen sein. Aber ansonsten ist es ja recht eng. Wenn wir nochmal ein bisschen auf das Personelle schauen bei der TuS, da gab es ja noch einen Neuzugang in der Winterpause, Nassif Djadjei vom FC Astoria Waldorf aus der Regionalliga. Aber auch 3 Abgänge, Dominik Kaiser, Felix Könighaus, Linus Schulte-Wissermann und Elias Heine. Es sind sogar 4, so mit Zahlen habe ich es nicht so. Aber ja, da muss man mal schauen, wie sich das bei der TuS dann einspielt.
Ich denke, das ist auch interessant nochmal zu sehen. 4 Abgänge gegenüberstehen als Neuzugänge. Nassif Djadjei haben wir gesagt, noch frisch dazugeholt am Ende. Und da wurde auch immer wieder darüber gesprochen, dass auch die TuS Koblenz sehr abhängig von den Offensivkräften Lukas Tuchscherer und Dylan Ismail ist. Und da haben sie sich, denke ich, eine sehr gute Alternative noch dazu geholt. Wir kennen ihn aus Zeiten vom FC Kosmos Koblenz. Sein Bruder spielt bei Rot-Weiß Koblenz. Genau. Und ist ja interessant zu sehen, mit Felix Königshaus und Linus Schulte-Wissermann zum Beispiel sind schon 2 Pfeiler jetzt die auch die TuS im Herzen tragen, sind jetzt im Winter weggegangen. Die hat man nicht unbedingt ersetzt, aber ich glaube, man will da auch schon nur Spieler dazu holen, die wirklich einen Angriff auf die erste Elf nehmen können und die erste Elf auch fordern. Dahinter hat man noch den ein oder anderen U19-Spieler, Nick Alsbach zum Beispiel zu nennen. Der hat schon sehr viele Minuten gesehen in dieser Saison. Auch Paul Sillinger, den ich auch aus Zeiten von Eisbachtal noch kenne, aus der Jugend, der auch schon mit dabei war und auch die Vorbereitung jetzt mitgestaltet und mit dabei ist. Von daher Michael Stahl hat es im Interview mit uns gesagt, wenn wir wirklich um die vorderen Plätze mitspielen sollten, wird es ganz wichtig sein, dass wir breit aufgestellt sind. Zitat Ende. Man kann auch breit aufgestellt sein mit den talentierten U19-Spielern, die dabei sind. Ich denke, das ist der Weg, den man auch gehen muss oder vielleicht auch gehen sollte. Von daher, das Gebilde stimmt. Man hat ja nicht nur mal viele neue dazu bekommen. Man müsste eigentlich, sollte im Soll sein. Und ich denke, da ist man dann auch auf einem guten Weg und kann dann gespannt in die Rückrunde starten.
Genau, die beginnt dann für die Koblenzer Vereine, wie gesagt, mit dem Pokalspiel und dann geht es eine Woche später in der Liga weiter. Man sieht also, es ist spannend und es ist einiges geboten. Wir freuen uns, wenn die Runde wieder weitergeht und damit wären wir auch tatsächlich am Ende unserer Folge hier angekommen. Moritz, hat Spaß gemacht, schön, dass du dabei warst.
Ja, danke, sehr gerne. Auch danke, dass du mich eingeladen hast und wir hoffen natürlich, dass die Rückrunde für unsere Vereine in unserem Verbreitungsgebiet auch positiv zu Ende geht.
Genau, sehr gut. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, gerne per E-Mail schreiben, ob Kritik, Anregung, vielleicht auch Lob, mal schauen. könnt ihr uns gerne schreiben an online@rhein-zeitung.net. Die Adresse verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten danke fürs Zuhören und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, bis dann. Ciao.